Wir gehen weiter in unserer Bibelarbeit zu dem Knecht des Herrn und hören Gottes lebendiges Wort in Jesaja 53, die Verse 7 bis 9. Jesaja 53, die Verse 7 bis 9. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Auf unserem Weg durch Jesaja 53 bekommen wir mittlerweile immer ein besseres Bild von diesem Knecht des Herrn. Wir bekommen sozusagen ein weiteres Puzzlestück gezeigt. Und bleiben wir jetzt mal bei diesem Bild des Puzzlestücks. Die Aufgabe dieser heutigen oder meiner Bibelarbeit ist, im Licht von Jesaja 53, von den Versen 7 bis 9, die historischen Fakten des Leidens von Jesus in den Evangelien aufzuzeigen. Also die Frage ist, die mir gestellt worden ist, wie verhält sich Jesus auf seinem Weg zum und am Kreuz? Oder ganz kurz, wie passt das, wie sich Jesus verhielt, also was wir im Neuen Testament haben, mit dem zusammen, was hier im Alten Testament verheißen wird? Also ganz kurz, meine heutige Aufgabe ist eine Gegenüberstellung zwischen Verheißung und Erfüllung. Hier in Jesaja die Verheißung und im Neuen Testament dann die Erfüllung. Und die Frage ist, wie passt das zusammen? Und bleiben wir jetzt mal bei diesem Bild des Puzzlestücks. Bei der Vorbereitung dieser Bibelarbeit ist es mir so ein bisschen gegangen wie ein Puzzle. Zu puzzeln. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, ich denke, alle haben es irgendwie gemacht, aber die meisten oder einige ist es vielleicht schon lange her, vielleicht in der Kindheit zum letzten Mal. Wenn man so will, die Verheißung, die wir hier im Alten Testament haben, in Jesaja, ist wie so diese Bildvorlage, wie das Bild auf der Schachtel, sage ich jetzt mal, das Originalbild oder das Bild, von dem wir ausgehen. Und dieses Bild, das wir hier haben, ist ein schweigender Gottesknecht. Und dann haben wir die Angaben im Neuen Testament. Und das ist so wie die Menge von diesen Puzzlen, die da einfach so in der Schachtel drin liegen. Die Puzzleteile, die wir haben. Und um die passenden Teile jetzt zu finden und zusammenzusetzen, haben wir einmal dieses Bild da, zum Alten Testament, auf der Schachtel. Aber wenn wir jetzt so ein Puzzlestück in die Hand nehmen, was machen wir? Wir fragen uns und wir sehen plötzlich Dinge, wir schauen da auf Details drauf und fragen uns, wo gehört dieses Detail in das große ganze Bild hinein? Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir. Wir schauen, ja, es gibt ja ganz tolle Motive so bei den Puzzeln und wir sehen und denken, was für ein tolles Bild, was für eine tolle Landschaft. Aber wenn wir anfangen, dieses Bild zu puzzeln, dann sehen wir nicht nur das Gesamtbild, dann fangen wir an, diese ganzen Details zu sehen und sagen, oh, das habe ich ja gar nicht wahrgenommen, ist ja plötzlich da. Und genau das wollen wir heute machen und wir wollen die Teile zusammenbringen. Wie ist es im Alten Testament angekündigt worden? Wie ist es im Neuen Testament aufgegriffen worden? Und wie das beim Puzzeln, ich weiß auch nicht, wie ihr puzzelt, aber ich puzzle dann gerne so, dass ich Kategorien mache. Ja, wenn ich gucke, das ist manchmal so schwierig, so der blaue Hintergrundbild, okay, alles Blaue tue ich jetzt mal zusammen. Ich schaffe Kategorien. Ähnlich machen wir es jetzt mal. Wir nehmen diese drei Verse, die wir haben, Jesaja 53, 7 bis 9, und kategorisieren sie einfach mal. Wir gliedern sie einfach mal. Und das habe ich für euch bereits schon gemacht. Ganz einfach, schön entlang dieser drei Verse. Vers 7 beschreibt uns, wie er misshandelt worden ist, beschreibt sein Leiden, ich habe es überschrieben, sein Leiden, qualvoll und trotzdem untadelig. Es beschreibt eigentlich sein Leid und wie reagiert dieser Gottesknecht auf das Leid, das er erlebt. Vers 8, da geht es um seinen Tod. Und dieser Tod ist gewaltsam, obwohl er untadelig war. Vers 9, da haben wir sein Begräbnis, seine Grablegung, würdevoll, weil er untadelig war. Also da haben wir eine kleine Wende drin. Und wir erinnern uns, diese Verse, die wir hier haben, in Jesaja 53, die sind geschrieben worden 700 Jahre ungefähr vor Christus. Und wir haben hier Einzelheiten und Details, wie dieser Knecht leiden, sterben und begraben werden wird, Und es konzentriert sich gerade in diesen Versen auf das Ende des Lebens von Jesus. Und vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, vielleicht habt ihr auch die Frage schon gehabt in den vorherigen Bibelstunden, Jesaja 53 ist in der Vergangenheit geschrieben. Habt ihr das gemerkt? Ist euch das aufgefallen? Jetzt in diesen Versen gerade, er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf. Alles Vergangenheitsform. Vielleicht fragt ihr euch, warum ist das so? Warum steht das in der Vergangenheit? Weil das soll doch erst in 700 Jahren geschehen, oder? Eine mögliche Antwort, vielleicht gibt es auch noch weitere Antworten, aber eine mögliche Antwort ist, dass das biblische Hebräisch eine prophetische Vergangenheitsform kennt. Das heißt, die Dinge, die in der Zukunft liegen, werden so beschrieben, als ob sie schon da sind, schon da gewesen sind. Also sie sind so sicher, sie werden so sicher eintreten, dass man sagen kann, sie sind schon geschehen. Und ein Beispiel dafür ist 1. Mose 15, Vers 18. In 1. Mose 15, Vers 18, das ist ja der Bund, den Gott mit Abraham schließt, und da sagt Gott, an jenem Tag schloss er, Gott, mit Abraham einen Bund, sprechend und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Zu jener Zeit hatte Abraham noch gar kein Nachkommen gehabt. Und hier steht, ich habe dieses Land deinem Nachkommen gegeben. Ein Nachkommen, das Abraham noch gar nicht hatte, aber es stand so felsenfest bei Gott klar, dass es diesen Nachkommen geben wird. Gott redet von Dingen, die noch nicht sind, als seien sie bereits vorhanden. Das so als kleiner Einstieg. So, beginnen wir jetzt aber bei Vers 7 und versuchen die ersten Puzzleteile zusammenzulegen und zu fragen, was haben wir dort im Vers 7? Wie greift das Neue Testament es auf? Und ich habe jetzt für jeden dieser Verse einfach eine Folie, wo wir so ein bisschen die einzelnen Aspekte, die Details uns angucken können und uns dann fragen können, wie wird das im Neuen Testament aufgegriffen? Ich lese Vers 7 nochmal. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und wir finden hier in diesem Vers zwei Details oder zwei Aspekte. Zum einen haben wir etwas, was erlebt dieser Knecht? Und zweitens, wie reagiert dieser Knecht auf das, was er erlebt? Zum ersten, was erlebt dieser Knecht? Er erfährt Leid. Und das beschreiben mehrere Worte in diesem Vers. Zum Beispiel misshandelt oder zur Schlachtbank geführt, ne, wo das Schaf jetzt umgebracht werden soll, das Lamm umgebracht werden soll, geopfert werden soll. Oder Schaf vor seinem Scherer. Also es geht hier, wenn wir jetzt über misshandelt nachdenken, also da geschieht etwas mit ihm, passiv. Leid wird ihm auferlegt. Und das Wort, das hier verwendet wird, misshandelt, das verwendet die Bibel auch in 2. Mose 3, Vers 7. In 2. Mose 3, Vers 7, da geht es um das Volk Israel, das in Ägypten ist und auch körperliche Misshandlung erlebt. Also körperliche Gewalt erlebt. Das ist das, was diesem Knecht begegnen wird in Zukunft. Oder das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wir haben eben schon in den Versen vorher, in den Versen 4 bis 6 gehört, immer wieder diesen Bezug zum dritten Buch Mose im Kapitel 16, dieser große Versöhnungstag, wo wir auch die Bilder vom Lamm und vom Opfer haben. Auch hier, ich denke, die Verwendung von diesem Lamm ist ganz bewusst ein Bezug auch zum Opfersystem damals und dem Volk Israel. Das geschlachtet, das geopfert werden soll, dass sie die Sünde des Volkes tragen soll. Oder Schaf vor seinem Scherer. Und wir haben dann hier die Figur eines stummen Schafes. Ein Schaf, das kein Laut von sich gibt. Und wir haben eine andere Stelle im Alten Testament. Es ist Jeremia, ein anderer Prophet, Jeremia 11, Vers 19. Und da sagt Jeremia, ich aber war ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie solche Anschläge gegen mich schmiedeten. Das Bild, das hier der Prophet Jesaja beschreibt, ist, wir haben hier ein Schaf vor seinem Scherer, es verstummt. Aber warum verstummt es? Weil ein Schaf keine Ahnung hat, was ihm begegnet. So, das ist das Bild, das wir vielleicht im Kopf haben. Und wir fragen uns aber jetzt, wie wird dieses Bild von dem Leid, das jetzt dieses Schaf, Lamm erlebt, wie wird das im Neuen Testament aufgegriffen? Was sind so die Puzzlestücke im Neuen Testament? Und wenn wir in den Evangelien gucken, dann sagen wir, ja, Jesus ist derjenige, der Leid erfährt. Jesus ist dieses Lamm. Und ich komme darauf, weil im Neuen Testament an einigen Stellen, also wiederholt, wirklich dieser Begriff verwendet wird und Jesus identifiziert wird als das Lamm Gottes. Es beginnt zunächst mit Johannes 1, Vers 29. In Johannes 1, Vers 29, da erscheint Jesus zum ersten Mal am Jordan, um seinen Dienst zu beginnen. Und Johannes der Täufer sieht ihn von Angesicht zu Angesicht zum ersten Mal und sagt dann, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Johannes hatte verstanden, Jesaja 53 erfüllt sich jetzt mit Jesus. Oder, wir haben es die Tage auch schon gehört, in Apostelgeschichte 8, die Geschichte von dem äthiopischen Kämmerer. Da wird genau diese Stelle, die ich jetzt hier heute habe, zitiert. Wir hatten das vor zwei Tagen schon gehört, Apostelgeschichte 8. Und Philippus bezieht genau diesen Abschnitt explizit auf Jesus Christus. Und wir könnten weitergehen. Auch Petrus identifiziert Jesus mit diesem Lamm in 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19. Und da schreibt Petrus, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, und jetzt kommt's, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also das Neue Testament tut wiederholt etwas, nämlich identifiziert Jesus mit diesem Lamm, das hier angekündigt ist. Und so kann auch Paulus sagen, könnt ihr in so Hebräer 9 und 10 gehen, und so kann auch Paulus sagen in 1. Korinther 5, Vers 7, Jesus Christus ist unser Passa, also unser Passalamm. Und jetzt könnte man natürlich in die ganzen Details gehen, der Leidensgeschichte von Jesus und sagen, was Jesus erfährt am Ende seines Lebens, ist nämlich genau das, was angekündigt worden ist, er ist der körperliche Misshandelte. Ja, wir haben dann die ganzen Geschichten mit Dornenkrone, mit Geißelung. Wir haben hier einen Gottesknechten, der misshandelt worden ist. Da habe ich jetzt in den Details die ganzen Bibelstellen gar nicht aufgeschrieben, aber da werden alle Evangelien was dazu sagen. Aber kommen wir zum zweiten Aspekt, zum zweiten Detail in dieser Ankündigung. Und wir sehen aber auch in diesem Vers 7, er wurde misshandelt, das geschah mit ihm, aber jetzt kommt's, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Also hier, er beugte sich, tat seinen Mund nicht auf, verstummt, seinen Mund nicht auftut. Immer wieder haben wir jetzt hier nicht nur etwas, was mit ihm geschieht, sondern hier haben wir einen Gottesknecht, der nicht nur passiv ist, der nicht nur passiv etwas erlebt, sondern der auf das, was er erfährt, reagiert. Und hier steht dieses Aber betont, also er ist betont im Hebräischen hier. Er aber beugte sich. Es geschieht nicht nur mit ihm, sondern er unterwarf sich diesem Erlebnis oder diese, was ihm geschieht. Er erlebte Ungerechtigkeit, aber er ließ es zu. Und das ist ein großer Unterschied. Es geschah nicht nur mit ihm, er ließ es zu. Ja, wenn wir Krankheit oder Leid erleben, dann geschieht es manchmal mit uns. Und die spannende Frage ist, was machen wir mit diesem Erlebten? Und hier sehen wir, er beugte sich. Dieser Gottesknecht ist aktiv. Er tat seinen Mund nicht auf, und wie ein Schaf. Und ich hatte vorhin schon gesagt, das ist Bezug wahrscheinlich auf das Opfersystem, bei dem Lamm, aber zunächst haben wir hier dieses Schaf und wir haben in Vers 6, also dieser Vers, den ich jetzt nicht hatte, der eigentlich vor mir dran kam, den hatten wir heute morgens gehabt, da steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Wir sind die Schafe. Und jetzt kommt der Vers 7, dieser Gottesknecht ist aber auch ein Schaf. Aber hier geht ganz anders, es ist nicht ein Schaf, das in die Irre läuft, sondern ein Schaf, das stumm ist. Ein Schaf wie wir, das aber nicht bockig irgendwo herläuft und sich verirrt, sondern ruhig bleibt. Aber, und ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen, es ist nicht ein Schaf, das stumm ist, weil es keine Ahnung hat. Da werden wir gleich im Neuen Testament. Und so bedingen sich manchmal diese Puzzleteile. Ja, wie manchmal dieses eine Puzzlestück, das Detail sagt, oh, das ist ja wirklich im großen Bild zu sehen. So tragen jetzt die Details aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, die tragen dazu bei, dass wir die Details und auch das größere und das bessere und das spannendere Bild sehen. Und Jesus wird später nicht das Schaf sein, das einfach keine Ahnung hat, was ihm passiert, das nicht stumm ist, weil es nicht weiß, sondern das stumm ist, obwohl es weiß, was gleich kommen wird. Kommen wir aber gleich noch dazu. Genau, verstummt, seinen Mund nicht auftut. Und wir fragen uns, wie finden wir da im Neuen Testament die Erfüllung von diesem zweiten Aspekt? Wo sehen wir, dass im Neuen Testament Jesus nicht nur Leid erfährt, sondern wo er sein Leid akzeptiert, sich darunter stellt, nicht nur akzeptiert, sondern auch ganz bewusst diesen Weg wählt? Wie erfüllt sich das? Jesus ließ zu, dass er gequält, gejagt, im Garten Gethsemane verhaftet worden ist, nachts illegal vor Gericht gestellt worden ist, fälschlicherweise beschuldigt wird, gequält, gefoltert wird, schikaniert wird, misshandelt wurde. All das lässt er zu. Er akzeptiert das ungerechte Urteil der Menschen. Warum? Um das gerechte Urteil Gottes zu akzeptieren und ungerechten Sündern zu Empfängern der Gerechtigkeit zu machen. Und wir haben im Neuen Testament ausdrücklich erwähnt das Schweigen von Jesus. Wiederholt und mehrmals. Wir hatten das in Gießen gerade in unseren Bibelstunden jetzt in den Lukas mehrmals gehabt. Jesus schweigt immer wieder. Und vielleicht fragen wir uns, warum schweigt jemand? Wir, die wir Eltern sind von Kindern, wenn wir unsere Kinder fragen, warum hast du das getan? Und die Kinder schweigen. Warum schweigen sie? Wahrscheinlich, weil die schon wissen, was in den Krimis immer wieder gesagt wird. Ne? Besser schweige ich, weil wenn ich rede, dann kann ich noch für schuldig gehalten werden. Und ich weiß, ich mache vom Zeugen Verweigerungsrecht Gebrauch. Ich sage lieber gar nichts, dann kann ich auch nicht beschuldigen. Aber es bleibt doch so ein Makel. Wenn jemand nicht sagen will, was da geschehen ist, dann haben wir irgendwie den Eindruck, der hat irgendwas zu verbergen, oder? Warum schweigt Jesus? Hat der was zu verbergen? Warum ist es das schweigende Lamm? Das schweigende Schaf? Jesus schweigt nicht, weil er etwas zu verbergen hätte. Es war ein souveränes Schweigen. Und wir lesen es immer wieder im Neuen Testament. Als Jesus vor den hohen Priestern, also vor dem Hohen Rat war, dann haben sie falsche Zeugen hinzugezogen, um vor dem Prozess eine falsche Anklage gegen Jesus zu erheben. Und was macht Jesus? Er reagiert einfach nicht auf diese Anschuldigung. Eine solche offensichtlich und offenkundigen, verzerrten Anschuldigungen, die konnten gar nicht beantwortet werden. Jesus wusste, die werden jede Aussage, werden die mir im Mund umdrehen. Was macht Jesus? Er schweigt einfach. Matthäus 26, Vers 63. Und dann geht es ja weiter. Jesus wird dann vor Pilatus geführt. Die Juden bringen Anschuldigungen vor ihn. Pilatus versucht, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Was haben wir da wieder? Jesus antwortet nicht. Jesus erkennt an, dass der Prozess ein Schein ist und eigentlich gar keine Chance hat auf einen wirklichen, fairen Prozess. Das ist genau das, was angekündigt worden ist in Jesaja 53, Vers 7. Es ist nicht ein Schweigen, weil er sich damit schuldig bekennt, es ist ein souveränes Schweigen. Und das macht er immer wieder auch bei Herodes. Wir haben gehört, der Herodes möchte eigentlich gern von Jesus was hören, er würde gern von Jesus unterhalten werden. Jesus reagiert einfach nicht. Also wiederholt haben wir da das Schweigen von Jesus da. Das Schweigen ist das eine. Aber jetzt lasst uns noch mal ein bisschen weitergehen und fragen, ist das, was Jesus getan hat, einfach nur über ihn geschehen und er hat es akzeptiert? Ich würde jetzt noch weitergehen. Nein, Jesus ist genau deshalb gekommen. In Markus 10, Vers 45 steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn wir eigentlich Weihnachten feiern und wir an Bethlehem denken, können wir eigentlich anders, als auch an Golgatha zu denken. Weil Bethlehem gibt es nur deshalb, weil es Golgatha geben sollte. Dieser Menschensohn kam mit einer ganz klaren Absicht. Geboren, um zu sterben. Und in Johannes 18, Vers 4, den Vers habe ich, meine ich, auch irgendwo aufgelistet, noch Johannes 18, Vers 4, da bestätigt Jesus, dass er nicht einfach ein Schaf war, das keine Ahnung hatte, was auf ihn zukommt, sondern dass ein Schaf war, das genau wusste, was kommen sollte. Johannes 18, Vers 4, das ist die Situation, wo Jesus ist, ich meine, das ist ja eigentlich interessant, die Jünger, ne, im Garten Gethsemane mit Jesus und dann kommen die und suchen Jesus und was steht da? Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, also nicht das ahnungslose Schaf, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Hier bin ich. Ne, er hat nicht gesagt, ich laufe von euch weg und ich akzeptiere, wenn ich mich jetzt gefangen habe, sondern sagt, ihr wollt mich haben, hier bin ich. Also, es war das willentliche Schaf, das freiwillig zur Schlachtbank ging. Hier steht, dass zur Schlachtbank geführt wurde. Aber wir sehen, es war ein Schaf, das bereit war, selbst geschlachtet zu werden. Geboren, um zu sterben. Und so haben wir dann im Neuen Testament in Johannes 10, der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Ich erinnere mich noch, dass ich als Teenager mich immer gefragt habe, warum pochen wir so auf die Freiwilligkeit von Jesus? Jesus war nicht einfach das Opfer, das Gott der Vater ausgewählt hat und jetzt musste Jesus einfach leiden. Jesus hat Ja zu diesem Plan gesagt. Er ist diesen Weg selber gegangen und das macht dieses Opfer noch viel, viel größer. Und das sind die Bibelstellen dazu, die zeigen, Jesus wusste, was auf ihn zukommen sollte. Also hier geht es nicht einfach nur um um jemanden, der Leid erfährt, sondern wie er auf Leid reagiert. Und es kommt also hier nicht einfach nur darauf an, dass Jesus stellvertretend für uns oder für sein Volk stirbt, sondern auch wie es geschieht. Dieser Gottesknecht tut es in einer Haltung als eines geduldigen Darunterbleibens. Und so habe ich zusammengefasst, sein Leid und wie er darauf reagiert, zeigt uns die Freiwilligkeit seines Opfers. Ja, er geht selbst diesen Weg. Oder, um es mit der Überschrift zu sagen, sein Leiden, ja, es war qualvoll, aber trotzdem untadelig. Selbst im Leid akzeptierte er es und ging diesen Weg. Gehen wir zum zweiten großen Abschnitt, zum Vers 8, sein Tod gewaltvoll, obwohl untadelig. Ich lese mal vor, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen wegen der Übertretung meines Volkes, hat ihn Strafe getroffen. Also hier geht es um den Tod von dem Gottesknechten und auch hier werden wieder mehrere Aspekte angekündigt. Zum einen haben wir hier den Aspekt, er wird gewaltsam getötet. Wir haben hier die Begriffe Drangsal und Gericht weggenommen, aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Also hier Drangsal und Gericht weist auf einen, sagen wir, unterdrückenden Einsatz vom Gerichtsverfahren hin. Also Gericht, Drangsal, das sind so auch Begriffe, juristische Begriffe von einem Prozess. Und wie erleben wir das bei Jesus? Und wir können sagen, sein ganzer Prozess auf dem Weg zum Kreuz war eigentlich Unterdrückung und war kein wirklicher Prozess. Ja, seine Verhaftung beginnt schon damit, ein Verrat von einem seiner Leute. Der Prozess, eine Farce, ja, da wurden falsche Zeugen gerufen, da gab es keine Vorlage von Beweisen. Und der oberste Richter hat sogar wiederholt gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und dann, ne, ohne Gerichtsbeschluss, wurde er körperlich misshandelt, ausgegeißelt. Und die Aussage ist, das, was Jesus erlebt, Drangsal und Gericht, ja, es war ungerecht. Das Urteil steht schon fest, bevor es zum Prozess kommt. Wir lesen immer wieder in den Nachrichten, wenn in diktatorischen Ländern Politiker aus der Oppositionspartei verhaftet werden, da ist dann eigentlich schon, die Sorge ist dann, dass das Ergebnis, das Urteil ist schon klar, bevor der Prozess geführt wird. Genau das war bei Jesus der Fall. Man musste falsche Zeugen suchen, weil man wollte ein Ergebnis haben. Und ich habe gelesen, jemand hat geschrieben, hat gesagt, bei den Juden war das damals Brauch, im Falle eines Prozesses, wenn es zu einer Hinrichtung kommen sollte oder zu einer Hinrichtung führen konnte, dann hat man damals so den Brauch gehabt, dass zwischen der Urteilsverkündigung und der Durchführung so eine Zeitspanne vergehen sollte. Und das waren 40 Tage. 40 Tage, damit zwischen der Todeserklärung und der Hinrichtung jemand kommen konnte und sagen konnte, ich habe Beweise für seine Unschuld. Aber wir sehen bei Jesus, der Prozess, der verstieß gegen jede Ordnung und gegen jedes Recht. Und wir hatten das in unseren Bibelstunden durch das Lukas-Evangelium gehabt, wie die Juden ihren eigenen Rechtsregeln ohne Probleme wieder gebrochen haben, wie sie bei Nacht getagt haben, wie sie das Ding ganz schnell über die Bühne bringen wollten. Alles ging dann ratzfatz, um diesen Gotteslästerer Jesus ja töten zu können. Also wir lesen hier von einem Drangsal und Gericht, von einem Prozess, der ungerecht war. Und dann haben wir hier noch so Begriffe wie weggenommen oder weggerissen. Das klingt so dramatisch. Sie beschreiben einen gewaltsamen Tod. Nicht einfach ein Tod, der jemand, der alt genug ist und stirbt, sondern ein Tod, man ist so mitten aus dem Leben gerissen. Wir sagen das bei Menschen, die eigentlich in der Blüte ihres Lebens sterben. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte und sagen mir, der ist mitten aus dem Leben herausgerissen worden. Genau das war ja dann auch später bei Jesus der Fall. Und das erfüllt sich bei Jesus nämlich im Urteil der Hinrichtung. Ja, das Volk fordert seine Hinrichtung. Kreuzige ihn, rufen sie im Lukas-Evangelium, Lukas 23, 23. Und Pilatus ordnet das auch genauso an. Ja, die Kreuzigung, Johannes 19, Vers 16, das ist die Anordnung von Pilatus. Also dieses gewaltsame Wegreißen, aus dem Leben herausgerissen, wird bei Jesus genau erfüllt. Und dann, was bedeutet das? Das ist eine Schande. Hier steht jetzt, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Wir haben diesen Gedanken immer wieder schon gehabt, sein Angesicht nicht anzusehen, nicht schön. Oder wir haben jetzt verschiedene Bibelübersetzungen, man übersetzt unterschiedlich diese Stelle. Wer wird über seine Generation oder sein Geschlecht nachdenken? Wen kümmerte sein Geschick? Es Doch wer unter seinen Zeitgenossen bedachte es? Oder doch sein Geschick, wen kümmerte es? All das macht deutlich, Jesus erlebte eine Schande und den Leuten war es egal. Ihm war es ganz einfach egal. Und wer aber will sein Geschlecht beschreiben oder sein Nachkommen beschreiben? Jesus wurde herausgerissen im besten Alter, von um die 30 Jahre, ohne Nachkommen. In der Blütezeit seines Lebens. Und wer hat sich für ihn eingesetzt? Wer hat sich darum gekümmert? Ja, wir sehen, wer hat über ihn nachgedacht? Im Gegenteil. Es gab keinen, der irgendwie eine Gegenanklage gebracht hat oder irgendwie was zur Verteidigung von Jesus gebracht hätte. Im Gegenteil, wir sehen sogar, selbst seine Jünger schämten sich. Ja, sie laufen erstmal weg, Matthäus 26, 56, und später verleugneten ihn sogar. Du gehörst auch dazu? Nee, ich habe mit diesem Mann gar nichts zu tun. Wer beteiligt sich irgendwie am Geschick von Jesus? Nein, selbst für seine Jünger war es eine Schande, sagten, mit dem möchte ich vielleicht nicht genannt werden. Wir denken an die Verleugnung von Petrus, der krähende Hahn, dreimal. Und dann gehen wir weiter und da steht dann, wegen der Übertretung meines Volkes, schreibt Jesaja. Also er erleidet die Strafe hier, wegen der Übertretung meines Volkes, stellvertretend und unschuldig. Nicht der Gottesknecht ist die Ursache für das Leid, sondern es ist mein Volk. Und was ich so spannend fand, ist, dass diese Ankündigung, dass der Gottesknecht für sein Volk sterben wird, ist spannend wiederzufinden in Johannes 11, Vers 50. Da beraten sich die Juden in Johannes 11, Vers 50, sie beraten sich, wie sollen wir mit Jesus umgehen? Und da sagt der hohe Priester, der damals hohe Priester war, er sagt, weise Worte, sagt, hier, und ihr bedenkt nicht, dass es für uns als Volk der Juden besser ist, dass ein Mensch, also dieser Jesus, für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Hier sagt jemand, der nicht an diesen Gottesknecht glaubt, aber genau das, was verheißen worden ist. Er stirbt wegen der Übertretung meines Volkes. Wir haben diesen einen, der für die anderen stirbt. Also wir haben hier in Vers 8, haben wir einen Tod vorhergesagt, einen Tod angekündigt, der gewaltvoll sein wird, der unter Zwang, unter falscher Gerechtigkeit geschieht und den Gottesknechten aus dem Leben herausreißt. Aber dieser Gottesknecht leidet nicht, weil er es verdient hätte, sondern wegen einer fremden Schuld. Und deshalb, er erleidet den Tod gewaltvoll, obwohl er untadelig ist. Es ist nicht seine Schuld. Und das zeigt uns die Stellvertretung seines Opfers. Dieser Gottesknecht wird stellvertretend für die anderen sterben. Vers 9. Und jetzt geht es zum Begräbnis. Und hier die Überschrift, würdevoll, weil untadelig. Auch hier, ich lese uns Vers 9. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Jetzt kommen wir also zu der Ankündigung seines Begräbnisses. Wo wird er begraben sein? Und hier geht es auch wieder um drei Aspekte. Hier steht, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Es geht dabei, dass jetzt dieser Gottesknecht für die Menschen eine endgültige Schande erfahren sollte. Wie wichtig es ist, dass Menschen eine würdevolle Bestattung bekommen, das merken wir immer wieder, gerade in Zeiten des Krieges. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab auch jetzt zur Zeit zwischen der Ukraine und zwischen Russland den Austausch von Gefangenen. Von Leichen. Man hat die gefallenen Soldaten ausgetauscht. Warum macht man das? Ja, weil die Soldaten einen würdevollen Tod bekommen sollen. Und wenn einfach nur Leichen auf einen Haufen geworfen werden, eine Massenbestattung, dann ist das, man erweist den Toten nicht die letzte Ehre. Und genau das soll dieser Gottesknecht bekommen. Er soll diese letzte Ehre definitiv nicht bekommen. Ja? Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. So wie sein Leiden eine Schande war, sollte sein Tod mit der Schande verbunden werden. Und das sollte also nie mehr aufhören. Sein Tod sollte zeigen, die Schande ist unumwendbar. Das war das Urteil, das Menschen eigentlich geplant hätten. Und dass man das, wir haben ein Beispiel aus Jeremia 26, Vers 23, das zeigt, wie eine, wenn man jemandem nicht ein ehrenvolles Begräbnis gegeben hat, das einfach eine große Schande war. Ich lese uns diesen Vers gerade vor, aus Jeremia 26, 23. Und sie holten Uriah aus Ägypten und brachten ihn zu dem König Joachim. Und was passiert dann? Der erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam in die Gräber des gemeinen Volkes, des einfachen Volkes. Und das war die letzte Schande, die man jemandem erweisen konnte. Und wir fragen uns im Neuen Testament, war das die Absicht von den Menschen, Jesus als die letzte Schande noch zu geben? Wir haben jetzt keinen Hinweis im Neuen Testament, welches Grab für ihn bestimmt worden ist, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass die Absicht da war, dass dieser Knecht ihn so leiden zu lassen und letztendlich auch neben bösen Menschen sterben und begraben zu lassen. Woher wissen wir das? Vielleicht eher zwischen den Zeilen. Nämlich, Jesus wird mit Räubern gekreuzigt. Zwischen zwei Verbrechern. Ich finde dieses zwischen zwei Verbrechern so, als ob der, der in der Mitte ist, ist der größte Verbrecher, so ungefähr. Und es wäre klar, wie sollte das weitergehen? Ja, wenn die gestorben sind, dann wird man sie erstmal am Kreuz ersticken lassen und sie dort zurücklassen. Die Tiere könnten vielleicht noch dran bedienen. Und jedem sollte klar sein, das passiert den Leuten, die sich den Römern widersetzen, und schließlich würden sie einfach auf die Müllhalde geworfen werden. Das war eigentlich der Plan nach der Kreuzigung. Eine endgültige Schande sollte es werden. Aber was sehen wir hier in Vers 9? Hier steht dann, man bestimmte zwar sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Wir haben hier eine völlige Umkehrung. Ja, wir haben eigentlich einen Plan, aber er bekommt doch noch eine nachträgliche Würdigung. Bei einem Reichen war er in seinem Tod. Und wir wissen das aus dem Neuen Testament, dass hier, nachdem Jesus gestorben war, taucht dieser Mann, dieser Josef auf. Matthäus 27, Vers 57. Und ich lese uns gerade die Stelle aus Matthäus 27, 57. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann. Und wir haben das nur in Matthäus 27, diesen Ausdruck, der reiche Mann. Hier wird wirklich das Puzzlestück wieder gesetzt. Der Mann von Arimathia namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus, der hatte die Connections, ja, und bat um den Leib von Jesus. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde, und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reinen Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Jesus kriegt ein brandneues Grab. Er hätte auf der Müllhalde enden sollen und landete in einem Grab, das einem Reichen gehörte. Und dass wir diesen Hinweis im Neuen Testament haben, zeigt, wie genau diese Erfüllung 700 Jahre vorher vorhergesagt worden ist. Und wir haben aber dann in Vers 9, nochmal zurück zu Jesaja, die ausdrückliche Begründung, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Dieser Gottesknecht bekommt diese Umwandlung. Er sollte eigentlich bei Gottlosen begraben sein, bekommt aber diese nachträgliche Würdigung, weil er tadellos ist. Er ist unschuldig. Ohne Sünde. Und wir haben hier kein Unrecht, kein Betrug in seinem Mund. So, Unrecht, etwas, was zum Beispiel eine aktive Feindseligkeit gegenüber Menschen beschreibt. Betrug, ein Zustand im Herzen, Mund, das, was wir mit unserem Mund machen, Sprachsünden. Man kann eigentlich sagen, wir haben ja einen Gottesknecht, der in Worten, Werken und Gedanken, wie man so schön sagt, untadelig ist. So einen Gottesknecht haben wir hier. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen und uns fragen, haben wir da die Untadellosigkeit, diese von Jesus beschrieben? Und was ich so spannend finde, ist, wie häufig das im Neuen Testament vorkommt, dass dieser Gottesknecht, Jesus, tadellos ist. Wir haben das einmal von dem urteilenden Richter. Ich habe es extra so aufgeschrieben, könnt auch sagen, Pilatus. Aber es war der Richter in diesem Prozess. Er sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Dann haben wir den gekreuzigten Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus ist. Der sagt, wir sind zu Recht da, aber nicht dieser Jesus. Und dann haben wir den ausführenden Hauptmann da, der das überwachen sollte. Auch er sagt, ja wahrlich, dieser Menschenmann ist der Sohn Gottes gewesen. Und dann haben wir das auch von einem nachfolgenden Jünger in 1. Petrus 2, Vers 22. Er, Gottes Lamm, ist tadellos gewesen. Und so haben wir hier, sein Begräbnis zeigt, dass wir hier eine Wendung haben. Er sollte eigentlich keine Würdigung bekommen, sollte eine ewige Schande erleben. Und wir merken aber hier schon, er bekommt nachträglich diese Würdigung. Das heißt, wir sehen hier schon die Hoffnung seines Opfers. Wir haben also jetzt hier die Puzzleteile zusammengesetzt. Und ich habe ja schon gesagt, ein Puzzle begeistert durch zwei Dinge. Nämlich einerseits durch das Gesamtbild und einerseits durch die Details. Und ich habe versucht, mit diesen drei Folien die Details mal aufzuzeigen, die da drin stecken. Aber lasst uns dieses Gesamtbild nochmal sehen. Wir haben hier einen Gottesknechten, der verkündigt worden ist, der stellvertretend, freiwillig sein Leben für uns gibt. Und dass das aber noch nicht die ganze Geschichte ist, zeigt uns, wir haben hier nur eine Würdigung. Ja, nach seinem Tod bekommt er eine nachträgliche Würdigung. Aber wir wissen jetzt, Stand 9, wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Wir haben hier Anzeichen der Hoffnung. Aber was wir brauchen, sind noch die nächsten Verse. Und morgen wird es weitergehen mit den Versen 10 bis 12. Und da werden wir unsere Hoffnung nochmal begründet sehen. Wir haben aber hier diese drei Verse, die enden eben nicht hoffnungslos, sondern sie enden eben bei einem reichen war er in seinem Tod. Wir haben da eine Veränderung. Es ist von menschlicher Seite etwas bestimmt worden. Aber wir merken, bei einem Reichen war sein Tod. Irgendjemand hat da noch seine Finger im Spiel. Und wir wissen vom Psalm 16, Gott wird nicht zulassen, dass sein Knecht die Verwesung sehen wird. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt mit Jesaja 53, mit diesen Versen? Ich habe in der Vorbereitung überlegt, was ist jetzt eine passende Anwendung für uns? Es gibt einfachere Texte mit einer Anwendung als dieser Text. Weil wir es vielleicht gerne praktisch haben wollen, sagen, jetzt kann ich das oder das tun. Aber ich denke, es ist so eine grundlegende Anwendung, die wir brauchen. Und die macht der Petrus in seinem ersten Petrusbrief. Und ich möchte diese Verse mit uns lesen. 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Und versucht daraus, zwei Anwendungen abzuleiten. 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Und da schreibt Petrus, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Merkt ihr, das sind genau die Formulierungen aus Jesaja 53. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wisst ihr, was Petrus hier macht? Er macht zwei Dinge. Er fängt den Leuten eigentlich an zu sagen, seid so wie Jesus, folgt seinen Fußstapfen nach. Ja, seid bereit auch zu leiden. Und dann kommt er ins Schwärmen über diesen Jesus und beschreibt ihn, keine Schuld, ja, unsere Sünden ans Kreuz zu tragen. Und das sind meine zwei Punkte, die ich als Anwendung mitgeben möchte. Lasst uns auf diesen Gottesknecht schauen und schauen, was er getan hat. Der es nicht verdient hat. Lasst uns ins Schwärmen kommen über diesen Gottesknechten. Ja, so wie Petrus, der eigentlich sagen möchte, seid bereit zum Leiden, und dann, weil wie Jesus, und dann kommt er ins Schwärmen. Lasst uns über Jesus schwärmen, weil das wird etwas anderes mit uns bewirken, nämlich er hat unsere Sünden selbst ans Kreuz getragen, an das Holz, damit wir den Sünden gestorben und jetzt der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Weil es diesen Gottesknecht gibt, der unsere Schuld getragen hat, können wir jetzt seinen Fußspuren nachfolgen und können Knechte von diesem Gottesknechten sein. Und ich frage mich manchmal, warum begeistert mich das nicht so, wie es mich begeistern sollte, dass Jesus für mich gestorben ist? Und mir ist letztens etwas aufgefallen. Mir hat jemand mal erzählt von einer Person, die ich kenne. Ich kannte sie aber noch nicht so lange, nicht so viele Jahre. Und ich habe die Person als sehr wertschätzend empfunden. Habe eigentlich gesagt, das ist ein ganz toller Mensch. Erzählte mir Person, wenn du wüsstest, wie die Person vorher war. Ich kenne sie noch als Kind und ich weiß, wie schwierig er damals war. Ist okay. Und ich habe gedacht, ja, das ist in Ordnung. Aber die Person sagte mir, wir sind so glücklich, dass dieser Mensch anders ist, weil wir wissen, wie er vorher war. Wisst ihr, was unser Problem eigentlich mit diesem Gottesknecht ist? Wir kennen ihn vom Neuen Testament her. Wir kommen vom Neuen Testament her und wissen schon, ach, wo sofort wir unsere Schuld hingehen müssen. Ja, das bei Jesus ist Vergebung. Bei Jesaja, das Volk, sehnte sich nach einer Lösung. Jesaja sehnt nach einer Lösung für sein Volk. Wo kann Lösung herkommen? Und dann beschreibt Jesaja diesen Gottesknechten. Das ist die Antwort. Und wir kommen Wir kommen von der Lösung her und fragen uns manchmal, ja, wir kennen das Gute schon und kennen manchmal unser Problem gar nicht. Und die Leute bei Jesaja standen, und die standen damals vor ihrem Problem. Und was wir manchmal immer wieder brauchen, ist die Erinnerung mit Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir waren diese Schafe. Er war das eigentliche Schaf. Amen.